Dimensionen des aktuellen Rechtsextremismus. Ein Podcast der Bundeszentrale für politische Bildung. Folge 9. Hilfe, mein Papa ist Nazi. Rechtsextreme Sozialisation in der Familie. Von Maria Popov.
Woran ich tatsächlich sehr lebendige Erinnerungen habe, ich muss 6 Jahre alt oder so gewesen sein, da sind wir auf Demos gegangen. Und ich erinnere mich daran, dass ich dann auch Zeitungsberichte gesehen habe aus der Zeit. Da stand da immer, dass es Randale wegen Rechtsextremen gab. Und mir wurde halt meine Kindheit übererzählt. Das liegt immer an den Linken und an den Zecken.
Und also der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Es gibt ja sozusagen die Alltagssprache. Gleichzeitig muss es das nicht. Und das hängt natürlich dann damit zusammen, welche Möglichkeiten für Kinder und Jugendliche gibt es darüber hinaus.
Ich habe angefangen zu diskutieren, viel auf Sachebene, aber du kommst nicht weit. Man kommt nicht weit. Die Grundlage zum Diskutieren fehlt.
Rechte Einstellungen dürfen nicht bagatellisiert werden, aber sie können auch nicht in jeder beliebigen Situation immer ausdiskutiert werden. Also es geht auch einfach viel darum, Grenzen zu setzen.
Hallo, mein Name ist Maria Popov und heute widme ich mich unter dem Titel Hilfe, mein Papa ist Nazi, dem Thema rechtsextreme Sozialisation in Familien. Ich habe 2 ExpertInnen natürlich zu Gast, die mir heute helfen werden, dieses Thema zu beleuchten. Und ich freue mich sehr, dass ihr heute hier seid. Zum einen Enrico Glaser, Mitarbeiter der Fachstelle Gender, gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit und Rechtsextremismus der Amadeo-Antonio-Stiftung. Außerdem sind Themen bei ihm Erwachsenenbildung mit Schwerpunkt geschlechterreflektierende Präventionsarbeit. Außerdem bei mir ist Carmen Strehl, promovierte Politikwissenschaftlerin, Mitarbeiterin der Fachstelle Rechtsextremismus und Familie. Und ihre Themen sind außerdem Kindeswohlgefährdung, extremrechte Erziehung und Antifeminismus. Willkommen, ihr beiden. Erklärt mir doch bitte erstmal die Basics. Worüber sprechen wir hier eigentlich genau? Was ist denn rechtsextreme Sozialisation?
Wir sprechen über rechtsextreme Sozialisation tatsächlich, wenn Kinder in Familien aufwachsen, in denen die Eltern ein extrem rechtes Weltbild haben. Also zum Beispiel Teile von völkischer Siedlungsbewegung sind, in der Kinder aufwachsen, oder Teile der ReichsbürgerInnenbewegung. Dann wachsen Kinder einfach auf mit und bekommen seit ihrer Geburt ein extrem rechtes Weltbild vermittelt und auch eine extrem rechte Ideologie. Und das macht natürlich was mit ihnen.
Genau, ich kann das noch insofern ergänzen, dass das Feld natürlich jetzt auch nicht so abgrenzbar ist. Also Carmen hat schon darauf hingewiesen, es gibt natürlich Spektren, also das engere Neonazi-Spektrum und insbesondere, wenn die Eltern dann aktivistisch oder eben organisatorisch unterwegs sind, da kann man auf jeden Fall davon sprechen, dass das nicht ohne Einflüsse bleibt auf die Erziehung und auf die Sozialisation der Kinder und Jugendlichen. Aber gesellschaftlich ist das Feld natürlich größer, weil es sich in unterschiedlichen Graubereichen, eben in Beständen, in Erziehung eben auch darüber hinaus, also über das Spektrum hinaus findet.
Ja, und benenn das auch mal gerne. Was sind diese Graubereiche? Um welche Themen geht es da, die gar nicht nur unbedingt von Menschen, die jetzt selber in der Neonazi-Szene unterwegs sind, reproduziert werden? Was ist das?
Na, ich glaube, dass zum einen ist es natürlich das Phänomen von gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit, also man könnte auch sagen von Alltagsrassismus, was ja viel weiter verbreitet ist, wie Einstellungsuntersuchungen ja zeigen. Und ich glaube auch, dass dort bestimmte diskriminierende Haltungen gegenüber Gruppen von Menschen natürlich sich auch dann in den Familien widerspiegeln. Das wäre, glaube ich, so der eine Bereich. Und der andere ist natürlich, wenn man direkt nochmal schaut, wo kommen die Familien her? Die Bundesrepublik ist Nachfolgestaat des Nationalsozialismus natürlich. Und auch dort gibt es natürlich eine gewisse Tradierung von Erziehungsbestandteilen, die eben unter Umständen damals ihren Ausgangspunkt hatten und in den Familien natürlich weitergegeben werden.
Ja, stimmt. Carmen, kannst du mal darauf eingehen, welche Familienbilder wir da meinen? Was für Familienbilder werden zum Beispiel unterschiedlich auf Mütter oder Väter bezogen?
Also genau die Familienbilder, von denen wir sprechen, ist eins, das wir auch nicht nur in der extremen Rechten finden, sondern es ist so eine ideale Vorstellung von einer Familie, die aus Vater, Mutter und Kindern besteht. In der extremen Rechten besteht diese Familie aber auch nur aus Mitgliedern, die in der Ideologie passen. Also und es gibt zum Beispiel den Aufruf aus rechten Szenen für rechte Frauen, bei der Partnerwahl darauf zu achten, dass es sich um weiße deutsche Männer handelt, aus einfach rassistischen Gründen. Es gibt aber auch eine ganz klare Geschlechterrollenverteilung in den Familien, wer die Väter, die Beschützer der Familien sind und sozusagen nach draußen gehen und politisch aktiv sind, haben die Frauen eher die Verantwortung innerhalb der Familien für die Kindererziehung. Und auch extrem rechte Politiken hat Felder gefunden, in denen Frauen sich betätigen können, zum Beispiel bei Elternabenden, Kuchenbacken, Sachen, die erstmal so ungefährlich wirken, aber dann unterm Strich Frauen einfach eröffnen, extrem rechte Propaganda bei Elternabenden zu verbreiten, ohne erstmal groß aufzufallen.
Mhm. Inwiefern ist denn belegbar, dass so eine Weitergabe von zum Beispiel menschenfeindlicher Orientierung im Familienkreis ein ausschlaggebender Grund für eine eigene rechtsextreme Gesinnung ist?
Also ich glaube, das ist natürlich erstmal nicht belegbar. Erziehung und Entwicklung von Kindern und Jugendlichen ist offen. Und trotz allem, glaube ich, lohnt ein Blick auf die eigene Biografie, auch von uns unter Umständen. Und die Frage, was, welche Verhaltensweisen, welchen Umgang mit Problemen, welche Orientierungen habe ich? Und da wird man relativ schnell feststellen, dass das schon was mit der eigenen, ja, familiären Herkunft zu tun hat. Also es gibt sozusagen auch so eine unterschwellige Ebene von, ja, von Handlungsmustern, von Orientierungsmustern, die eben, würde ich sagen, immer in Familien vermittelt wird. Das zeigen auch Studien, dass Einstellungs- und eben so Orientierungsweisen nicht so weit weg von, also der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Es gibt da sozusagen die Alltagssprache. Das zeigt ja schon auf, dass da immer was übrig bleibt. Und ich glaube, gleichzeitig muss es das nicht. Und das hängt natürlich dann damit zusammen, welche Möglichkeiten für Kinder und Jugendliche gibt es darüber hinaus. Welche Möglichkeiten gibt es, darüber zu sprechen in Familien? Das auch kritisch zu hinterfragen, was ich mitbekommen habe. Aber auch, welche Orientierung gibt es außerhalb von Familien? Und wie vertrauensvoll sind die? Und wie kann ich mich dort eben unter Umständen dann auch anders orientieren?
Ich habe einen Aufruf gemacht, dass Menschen sich bei mir melden können, die auch mit einem rechtsextremen Weltbild im Familienkontext zu tun hatten. Und eine Zuhörerin erzählt mir, dass ihre zunächst alleinerziehende Mutter einen neuen Mann heiratete und sie dann ein gemeinsames Kind bekommen. Und so ist dann diese Patchwork-Familie entstanden und sie wachsen gemeinsam in einer Kleinstadt auf. Ein rauer Ton, rassistische Aussagen und auch eine fehlende Wertschätzung schienen in ihrer Familie normal zu sein. Und im Restaurant der Familie kam es häufiger zu Schlägereien, die dann in der Zeitung als rechtsextreme Ausstreitungen betitelt wurden. Sie erzählt mir außerdem von ihren frühen Erinnerungen mit der rechtsextremen Szene in Verbindung gekommen zu sein und wie sich das auf ihr Weltbild übertragen hat. Da hören wir jetzt mal rein.
Woran ich tatsächlich sehr lebendige Erinnerungen habe, ist, dass ich muss 6 Jahre alt oder so gewesen sein, da sind wir auf Demos gegangen. Und ich erinnere mich daran, dass es dann da auch Probleme mit der Polizei gab, dass wir uns versteckt haben. Und da ging es dann auch eben um Reichsflaggen, die hochgehalten werden mussten. Da musste ich dann mitmachen. Und ich weiß dann aber, dass ich dann in meiner frühen Jugend anfing, das zu reflektieren. Und dass ich dann auch Zeitungsberichte gesehen habe aus der Zeit. War eine Kleinstadt, da kam jede Prügelei auf das Titelblatt und dann stand da immer, dass es Randale wegen Rechtsextremen gab. Und mir wurde halt meine Kindheit übererzählt, das liegt immer an den Linken und an den Zecken. Ich würde einfach sagen, dass ich Glück hatte, dass es immer genug Menschen in meinem Leben gab, die sich irgendwie auch für mich interessiert haben, was ich jetzt von meiner Mutter und meiner Familie allgemein nicht sagen kann. Und da hatte ich wahrscheinlich einfach Glück.
Und mit Glück meint diese Zuhörerin eben die Frage zu sich selbst, wie kommt das, dass ich jetzt irgendwie diskriminierungssensible Inhalte für mich als wertvoll erachte? Wie kann man das noch ein bisschen ausformulieren? Was ist dieses Glück? Welche Rolle spielen da Peergroups, Medien, Schule etc.?
Also erstmal sehr stark, dass die Hörerin das geteilt hat. Das sind ja auch super persönliche Sachen, die da drin mitschwingen und eine Erfahrung, die quasi beginnt, als man 6 Jahre ist. Das ist natürlich auch wahnsinnig prägend. Und ich glaube, letztlich hat sie das Glück ja auch schon benannt. Also und es ging um Leute, die sich für sie interessiert haben, außerhalb der Familie, irgendwo einen emotionalen Halt zu finden, aber auch an irgendeiner Stelle gesagt zu bekommen oder erstmal vermittelt zu bekommen, dass das, was man zu Hause lernt, vielleicht nicht die ganze Wahrheit ist. Ich glaube, das ist auch wahnsinnig wichtig und das genau können Tanten oder Onkel sein. Es können aber auch in der Schule vertraute LehrerInnen sein, die einfach demokratische Inhalte vermitteln und dadurch sozusagen erstmal die Möglichkeit geben, anzufangen zu überlegen, ist das, womit ich zu Hause jeden Tag konfrontiert bin, ist das das, wie ich auch sein möchte, sind das die Gedanken, denen ich folgen möchte oder gibt es da nicht vielleicht doch noch was anderes? Deswegen sind tatsächlich Institutionen wie Kita oder Schule für uns total wichtige Kooperations- und BündnispartnerInnen, weil dort einfach Kinder im besten Falle mit einer Idee von Demokratie, von Menschenrechten, von einem Miteinander in Berührung kommen, die sie vielleicht zu Hause einfach gar nicht haben können.
Ja, ich würde das vielleicht um zwei Sachen noch ergänzen. Also auch im Jugendbereich, finde ich, ist es schon noch mal relevant. Gibt es in dem Gemeinwesen oder in dem Radius, wo man sich ja als aufwachsender Mensch bewegt, gibt es dort eben noch alternative Deutungsangebote? Gibt es dort andere Orientierungsbeispiele, wo ich mich halt hinorientieren kann? Also das, was man vielleicht in der Zeit, wo ich aufgewachsen bin, so mit so alternativen Jugend- und Subkulturen zum Beispiel in Verbindung gebracht hat. Nun sind die jetzt nicht
Probleme. Meinst du so Musik und so?
Musik zum Beispiel, aber eben auch, genau, also Subkulturen, die sich auf Mode und auf Sonstiges beziehen. Und ich finde, nun ist das vielleicht heute nicht mehr so eins zu eins übersetzen, aber trotzdem würde ich sagen, also dieses Vorhandensein von anderen Deutungsangeboten, die mir auch überhaupt erstmal erlauben, die Normalität, in die man ja erstmal so reinwächst, zu hinterfragen, also das finde ich schon sehr relevant. Und diese fachlichen Strukturen, die Carmen angesprochen hat, das wären jetzt für uns als Beraterinnen, also sind das eigentlich die Zugriffspunkte, wo wir sagen, wir sensibilisieren die Fachkräfte, dort dafür aufmerksam zu sein, dass es das Problem gibt.
Ja, das stimmt. Und dass das, was früher eine Subkultur war, sind heute dann zum Beispiel Bubbles in den sozialen Medien. Das, was früher vielleicht Vorbilder waren, sind jetzt ja auch Influencer. Also dazu gibt es ja auch viele Parallelitäten, die jetzt genauso existieren und deswegen total relevant sind. Was gibt es da für alternative Medien, die dann zum Beispiel auf TikTok neben dem ganzen anderen, was einem im Algorithmus angespült wird, da irgendwie an Bedeutung gewinnen? Ich möchte gerne darauf kommen, gerade weil du auch, Enrico, sagst, in Schule oder so, ne, oder in Fachstellen, dort wenden sich dann Menschen hin, wenn etwas schon auffällt. An welchem Punkt fällt auf, dass eine rechtsextreme Gesinnung auch nicht immer, aber manchmal zu einer Kindesgefährdung führt? Was bedeutet überhaupt Kindesgefährdung in dem Kontext?
Ich glaube, ich würde das den zweiten Teil auf jeden Fall Carmen überlassen, aber zu dem ersten Teil würde ich nochmal was sagen. Also unser Ansatz ist jetzt nicht nur überhaupt der Ansatz von politischer Bildung oder von Qualifizierung von pädagogischen Fachkräften oder so, ist nicht nur Intervention, also dann aktiv zu werden, wenn es Probleme gibt. Es geht letztlich schon auch um so einen präventiven Ansatz zu sagen, Inhalte von Demokratieerziehung, von Vielfaltsgestaltung, sei es auf Geschlecht oder auf anderen Ebenen, muss Grundbestandteil eben von so auch pädagogischen Angeboten sein. Also sei es im Jugendclub oder sei es eben in der Kita oder in der Schule, um sozusagen auch erstmal so eine Folie zu unterbreiten, auf der Grundlage man sich dann eben auch austauschen kann.
Und meinst du damit, dass es, ich frage jetzt mal so ganz naiv, schon reicht, wenn in der Kita irgendwie in einem Buch ein Prinz auch einen anderen Prinz heiratet? Oder was kann das so für Wege finden?
Zum Beispiel. Und ich glaube, da hat sich ja auch schon einiges getan. Also sozusagen, es ist ja nicht so, dass wir jetzt heute anfangen, sondern die Kinderbücher haben sich ja schon verändert. Und die immer wiederkehrenden Diskussionen um diskriminierende Darstellungen in Kinderbüchern zeigen ja auch, dass die Sensibilität im Feld, aber auch bei Eltern natürlich auch schon gestiegen ist. Und das würde ich auf jeden Fall begrüßen. Und in dem Bereich arbeiten wir auch.
Dann würde ich noch mal was zur Kindeswohlgefährdung sagen. Das ist erstmal einfach ein juristischer Begriff. Also wenn ihnen seelisches, geistiges oder körperliches Wohl gefährdet ist in Familien, dann geht es um eine Kindeswohlgefährdung. Das heißt, gibt es Verletzungen, machen die Kinder, also wenn wir im Kita-Alter sind beispielsweise, lassen sie nochmal irgendwie ein, zeigen sie auffälliges Verhalten, dann sind das so Anzeichen dafür, dass das Kindeswohl gefährdet ist. Das sind die krassesten Fälle, sage ich mal so. Also es gibt nicht ein Recht sozusagen auf ein glückliches Aufwachsen. Also es gibt sehr viel, wo es man noch nicht sagen kann, auf einer juristischen Ebene wäre das Kindeswohl gefährdet. Und trotzdem merkt man, es geht den Kindern aber nicht gut. Und das ist das, wo wir mehr ansetzen tatsächlich, zu sagen, Kinder müssen gestärkt werden, Kinder müssen sich ausprobieren können, müssen verschiedene Geschlechtsidentitäten mal durchprobieren. Sie müssen irgendwie eine gewisse Freiheit haben im Aufwachsen. Und all das ist, was extremrechte Erziehung unmöglich macht. Mhm. Also da gibt es einfach große Widersprüche dazu.
Was sind denn die Entwicklungen in den letzten Jahren im Hinblick auf rechtsextreme Einstellungen im Familienumfeld? Was hat zum Beispiel die Corona-Pandemie weiterhin katalysiert?
Ich glaube, man muss das Problem von so rechten Einstellungen natürlich, wie ich vorhin schon mal sagte, so ein bisschen breiter fassen. Also es gibt natürlich nach wie vor neonazistische, extrem rechte Kreise, die sich auch gegenüber der sonstigen Gesellschaft abschotten, in ihren Gemeinschaften leben, das auch anstreben und letztlich, wo die gesamte Familienkonstellation und die Ausgestaltung, wie man damit in der Familie lebt, einer politischen, ja, Zielstellung letztlich unterworfen wird. So, und das sind aber, wenn man so will, sind das so wirklich ideologisierte Familien im engeren Sinne. Die gibt es immer wieder und über die wurde auch schon vor 10, 20 Jahren gesprochen. Ich glaube aber, dass es daneben natürlich nochmal eben in Bezug auf Alltagsrassismus, aber auch mit dem Aufkommen von neuen, auch populistischeren extrem rechten Parteien, dass es da natürlich nochmal eine Ausweitung des Problems sozusagen gibt. Und du hast ja Corona schon angesprochen. Das ist natürlich dann auch eine Diffusität, die da Einzug hält, wo man so eben bestimmte Bestandteile, wenn man so will, einer extrem rechten Erziehung findet. Also eine Erziehung, die hoch geschlechtsstereotyp ist, dass auch wir unsere Männlichkeit entdecken müssen, aber das heißt ja dann auch, die heranwachsenden Jungen ihre Männlichkeit entdecken müssen als Beispiel. Oder eben in der Corona-Zeit, dass man in der Familie dass sich ein Misstrauen ausbreitet gegenüber Schule, wo bestimmte Schutzmaßnahmen gefordert sind oder gegenüber Kita und wo es auch darüber dann eben zu so Abschottungen und zu einer, ja, bis hin zu einer Feindschaft gegenüber der demokratischen Gesellschaft kommt. Also, und da würde ich sagen, das kann extrem rechts sein, muss es aber eigentlich gar nicht.
Mhm, stimmt, ja. Danke für die, weil das ist, glaube ich, auch oft so ein Irrglaube, ne, den man hat, dass man denkt, okay, nur Menschen, die extrem rechts wählen oder Menschen, die auf die Straße gehen oder so, sind dann letztendlich die teilweise antidemokratische, menschenfeindliche Gesinnung in ihre Erziehung eintragen, sondern vielmehr, dass das etwas drin ist, wahrscheinlich, was in uns allen auch steckt, oder?
Ich glaube, ja. Ich glaube, es ist auch eine Reflexionsaufgabe für alle tatsächlich nochmal so zu hinterfragen, mit welchen Kinderbüchern sind wir eigentlich aufgewachsen, was für Bilder sind eigentlich in meinem Kopf, die vielleicht so gar nicht stimmen. Ich würde sagen, das ist vielleicht so ein erster Schritt, wenn man über eine demokratische und menschenfreundliche Gesellschaft redet, da tatsächlich bei sich selbst anzufangen.
Mm-hmm. Um nochmal auf die Weitergabe von Familienwerten hinzukommen, beeinflusst auch eine liebevolle Erziehung oder eine nahe Beziehung zu Kindern, inwiefern so Werte weitergegeben werden? Was könnt ihr darüber sagen?
Also ich würde nochmal sagen, weil wir haben es ja jetzt relativ stark mit so einem Extrempol der Kindeswohlgefährdung markiert. Irgendwie. Ich glaube, man muss es einfach mal aussprechen, auch extrem rechte Eltern haben ein Interesse daran, dass es ihren Kindern gut geht.
Klar.
Also ja. Insofern, und die Beziehung kann liebevoll geprägt sein. Mhm. Und sie hat aber eben bestimmte Inhalte, würde ich sagen, die eben unter Umständen, also dann problematisch sein können.
Das stimmt total, dass extrem rechte Eltern auch liebevolle Eltern sein können und dass auch alle Eltern natürlich ihren Kindern ihre eigenen Werte vermitteln wollen. Ich glaube, was ich aber nochmal sagen würde, ist, dass es schon sehr bewusst in der extremen Rechten darum geht, eine Ideologie weiterzugeben. Also wir finden in extrem rechten Versandhandel Babybodies mit rechten Symboliken. Also sozusagen, es gibt da einen Markt dafür, aber es gibt auch ein Verständnis dafür, dass die Kinder, bevor sie auf demokratische Institutionen treffen, quasi schon geprägt sein müssen, damit sie im Sinne der Eltern in der nächsten Generation die sogenannte Volksgemeinschaft dann stellen oder eine Elite sein. Ich glaube, dieses absichtsvolle Vorgehen würde ich, glaube ich, in der extremen Rechten einfach nochmal betonen, was wir da immer wieder auch finden.
Ja, und da auch eine Parallelität einfach, ne, entsteht zwischen verschiedenen Phänomenen, ja.
Ja.
Wie kann man sich das in der Beratung genau vorstellen? Wie läuft das so ab? Also jetzt für Leute, die gar nicht mit Pädagogik zu tun haben und auch nicht zum Beispiel im Schulalltag oder so drin sind, die da auch schon ein Weilchen vielleicht raus sind. Was passiert, wenn Lehrkräften auffällt, da ist jemand auffällig mit einer möglichen rechten Gesinnung aus dem Elternhaus?
Das ist auch einzelfallabhängig. Mhm. Also genau, es gibt leider nicht die eine Antwort, die es löst sozusagen. Aber es gibt schon so verschiedene Sachen, über die man sprechen kann. So wie wie ist die Beziehung zu dem Kind in der Schule? Wie ist da der Freundeskreis? Was kann das Kind unterstützen jenseits der familiären Strukturen? Es geht aber auch, wenn wir Fachkräfte beraten, darum, nochmal zum Beispiel Elterngespräche vorzubereiten. Was kann ein Gespräch mit Eltern aus der extrem Rechten, was kann man sich davon erwarten? Welche Grenzen muss man aber auch setzen? Genau, auch mit der Idee, was Enrico vorhin sagte, auch extrem rechte Eltern möchten, dass es ihren Kindern gut geht und sind deswegen auch dafür ansprechbar. Manchmal, wenn ihnen gesagt wird, wir sehen hier fachlich, es geht ihrem Kind aber gerade nicht gut und der Grund liegt in der Familie, das kann funktionieren. Also genau, sowas vorzubereiten oder da den richtigen Weg zu finden, das machen wir in der Beratung. Wir beraten aber auch einfach Angehörige, die mit anderen Angehörigen, die extrem rechts eingestellt sind, Probleme haben oder sich da verhalten wollen. Da würde Beratung nochmal anders laufen, sozusagen, genau.
Wie ist dieses Spannungsfeld zu bewerten zwischen Grenzen setzen und Probleme klar benennen, aber auch weiterhin natürlich sich wünschen, dass das Vertrauen von Eltern da ist?
Also ich glaube, Grenzen setzen können Einrichtungen zum Beispiel dadurch, dass sie ein Leitbild haben, in dem festgeschrieben ist, für welche Werte die Einrichtung steht. Oder auch, dass man beispielsweise nicht mit extrem rechter Kleidung die Einrichtung betreten darf. Das sind so Grenzen. Und vor allen Dingen diese Werte sind dann schon was, was man auch verteidigen kann den Eltern gegenüber und auch klar benennen kann, zu sagen, wir sind eine Einrichtung, wir haben uns einen diversitätssensiblen Ansatz gewählt und den möchten wir auch vertreten. Und das passt dann an manchen Stellen nicht. Also ich glaube sozusagen, da gibt es schon Möglichkeiten, Sachen zu thematisieren, ohne mit dem Holzhammer sozusagen zu kommen, sondern eher sich auf das zu beziehen, was man selbst als pädagogische Praxis, als fachliche Praxis sieht und dann die Unterschiede zu benennen oder zu sagen, an welchen Stellen es schwierig wird und dann auch die Grenzen zu setzen und zu sagen, okay, aber Sie können mit Ihrem extrem rechten T-Shirt Ihr Kind nicht aus der Kita abholen, so, weil Sie dürfen dann die Kita nicht betreten. Und das ist, glaube ich, ein schmaler Grat, aber es besteht schon eine Handlungsmöglichkeit, die es da gibt.
Wie realistisch ist das denn, dieser Einfluss von Kitas? Weil ich mir vorstelle, wenn Eltern die Auswahl haben, in welche Kita sie ihr Kind stecken und dann liegt in einer Kita so ein Buch, wo queere Inhalte untergebracht sind, dann haben sie ja immer die Möglichkeit einfach zu sagen, nö, dann stecken wir unser Kind halt nicht dahin und bringen es eher woanders hin, wo unser Weltbild reproduziert wird.
Ja, sicher können Eltern das immer machen. Ich glaube nur, wenn man jetzt schaut, was vertritt eigentlich so die extreme Rechte, dann vertritt die Position, die auch unter so einem fachlich erreichten Stand in der Landschaft von Kindertagesstätten, aber auch Jugendhilfe oder Schule zurückfallen. Ich würde jetzt die Verhältnisse nicht idealisieren. Die sind ja auch unter den knappen Ressourcen und so nicht einfach in den Einrichtungen. Und dennoch gibt es einen erreichten fachlichen Stand, der ja nicht von den Fachkräften, sag ich mal, als Teil eines Umerziehungsprogramms, wie die Rechten das vielleicht sehen, sich ausgedacht worden ist, sondern der wissenschaftlich begründet ist.
Ja.
Aus einer pädagogischen Fachdebatte heraus, wo eben beispielsweise, wenn ich hochgeschlechtsstereotyp erziehe, in bestimmte Umgangsweisen mit Konflikten oder und entsprechend darüber entweder ermögliche oder verunmögliche. Die andere Sache ist, klar, Eltern können frei entscheiden. Und deswegen gibt es ja auf einer zweiten Ebene auch durchaus die Tendenz, sich gegen Fremdbetreuung in Anführungszeichen auszusprechen, Kinder nur im Notfall dorthin zu geben oder eigene Einrichtungen zu gründen oder eben zu versuchen, Carmen hat das schon genannt, eben so einen Einfluss auf die Einrichtung auszuüben, um die in ihrem Sinne umzugestalten, also über Elternmitwirkung und Ähnliches. Also genau, aber der Entzug ist möglich oder der Wechsel der Einrichtung, dagegen kann man auch nichts machen.
Und da sind wir schon ein bisschen bei dem Punkt, was können wir denn alle machen? Natürlich gibt es viele ZuhörerInnen, die das hier wahrscheinlich hören, weil sie selber sagen, Hilfe, mein Familienmitglied ist rechtsextrem oder ich habe diese Vermutung. Eine Zuhörerin, die teilte mir in der Vorbereitung ihre Verzweiflung mit rechtsextremen Großeltern und Familienmitgliedern mit. Sie leugnen den Holocaust, sagen rassistische Sachen am Essenstisch und nennen geflüchtete Menschen Sozialschmarotzer. Ich habe sie gefragt, wie sie mit ihren Großeltern umgeht.
Ich habe mich so dem was in meiner Familie sehr präsent ist, angeschlossen und verdrängend ist teilweise. Weil das halt, es ist nicht so, man kann nicht immer mit ihnen diskutieren. Man hasst die nicht vollkommen. Weil man hat ja irgendwie auch eine gemeinsame Geschichte, so, und ich habe angefangen zu diskutieren. Viel auf Sachebene. Aber du kommst nicht weit. Es kommt, also, man kommt nicht weit. Die Grundlage zum Diskutieren fehlt.
Zum Abschluss also gerne einfach mal von euch ein paar Tipps. Was sind Gedanken, die man mitgeben kann, Menschen, die daran auch verzweifeln, auch zu Recht, weil natürlich auch die eigenen Kräfte zu schonen dabei relevant ist?
Gerne zu uns in die Beratung kommen. Also genau für solche Leute sind wir da, einen Weg zu finden, weil ich glaube, das ist das, was wir immer haben tatsächlich, wenn es um extrem rechte Einstellungen in der Familie geht. Natürlich hat man eine emotionale Bindung und natürlich kann man auch nicht einfach sagen, na gut, dann ciao, dann sehen wir uns jetzt nicht mehr, sondern man hängt da so ein bisschen drin und das sind schwierige Situationen und da geht es auch manchmal darum, einfach auszuprobieren, was ist eine Strategie, mit der ich mich noch gut fühle, wie konfrontativ kann ich sein, was ist überhaupt möglich in der Debatte. Ich glaube, was ich aber total unterstreichen würde, wäre, was du auch gerade schon gesagt hast, die eigenen Grenzen wahren, also zu gucken, was tut mir da überhaupt noch gut oder was kann ich auch einfach aushalten und wo ist mein Breaking Point, und das auch einfach ernst zu nehmen und auch tatsächlich nochmal zu gucken, was ist meine Verantwortung, also es ist zu viel erwartet, dass man die Einstellung von anderen Leuten ändert, wenn die das nicht möchten. So, das kann niemand. Wenn Leute das möchten, gibt es Ausstiegs- und Distanzierungsberatung. Und auch das ist ein langer Weg. Aber das ist ein bisschen viel verlangt für eine angehörige Person, zu sagen, okay, und das ist jetzt deine Verantwortung, dass diese Ideologien sich ändern. Und deswegen geht es viel darum zu gucken, an welchen Stellen muss ich was sagen, zum Beispiel, weil andere Angehörige, die betroffen sind, mit am Tisch sitzen oder sitzen könnten, an welchen Stellen muss ich meine eigenen Ressourcen schonen und sage nichts, wer kann mir aber auch helfen, wer können Verbündete sein, in der Familie, im Freundeskreis, wie kann ich mich selbst stärken, um da wieder in meine Familie dann zu gehen sozusagen. Und ich glaube, sozusagen, wo die Grenze ist, ist, rechte Einstellungen dürfen nicht bagatellisiert werden, aber sie können auch nicht in jeder beliebigen Situation immer ausdiskutiert werden. Also es geht auch einfach viel darum, Grenzen zu setzen.
Gerade weil es ja, und das hatte ja die Zuhörerin gut gesagt, diese Verstrickung halt gibt, finde ich, ist ja häufig auch so eine Sachebene halt sehr schwierig, da durchzuhalten und vielleicht auch nicht zielführend. Also vielleicht, wenn man auf seine eigenen Ressourcen achtet, ist vielleicht auch erstmal interessant, woher kommt das? Und um nochmal so ein Verständnis, also nicht in zu verstehen vielleicht, wie die Eltern oder so zu so einer Position gelangen. Mhm. Und damit aber natürlich noch nicht in den Schritt zu gehen, ja, ich muss die jetzt unbedingt ändern. Also sozusagen, das ist nochmal eine andere Möglichkeit, also wo man eben in dieser emotionalen Verstrickung verbleibt und eine gewisse Zugewandtheit hat, aber gleichzeitig für sich auch eine gewisse Distanz.
Das war Folge 9. Hilfe, mein Papa ist Nazi. Rechtsextreme Sozialisation in der Familie. Von Maria Popov. Diese Folge ist Teil des Podcasts Dimensionen des aktuellen Rechtsextremismus der Bundeszentrale für politische Bildung. Alle Folgen und weiterführende Informationen finden Sie auch unter www.bpb.de/rex24-podcast.